Ja, wir sind im Buch Prediger bis Kapitel 5 gekommen, Vers 6, und wir machen heute im Vers 7 weiter. Und dann das Kapitel 6. Weil zwar mit unterschiedlicher Betonung, aber doch so eigentlich über dasselbe spricht, über Reichtum und Wohlstand im allgemeinen Sinn. Und Salomo war ganz sicher einer, der dazu was zu sagen hatte. Ne? War der reichste Mann auf Erden, da war der Bill Gates seiner Zeit, Dagobert Duck, noch viel mehr der reichste Mensch, der ja, gelebt hat zu seiner Zeit. Es wird uns gesagt, dass das Silber nichts wert war, weil es so viel gab. War so viel wert wie der Sand auf der Straße, wie der Asphalt, würden wir heute sagen. Unglaublicher Reichtum. Unvorstellbar eigentlich. Und er war einer, der 1000 Frauen hatte. Und auch das war eigentlich ein Statussymbol. Da ging es ja nicht nur um Sex. Ich meine, das wäre völlig abgefahren, 1000 Frauen. Aber er konnte sich 1000 Frauen leisten. Das muss man sich erstmal leisten können. Und das war für einen König auch ein Statussymbol. Und das war damals in der damaligen Gesellschaft ein Zeichen für Wohlstand und für Gottes Segen. Und er hatte entsprechend viele Kinder natürlich. Das war auch Gottes Segen. Und er hatte eine große Armee, er hatte Einfluss, er hatte Frieden, er hatte Weisheit, all das Ganze. Aber doch, gegen Ende seines Lebens haben ihn seine ganzen ausländischen Frauen mit den ausländischen Götzen verführt. Und er hat so eine Zeit gehabt, zumindest, wo er einen Rückfall hatte von seinem Glauben. Und wo er mit all diesem Zeug, was er hatte, und all seinem Wohlstand, all seinem Reichtum, war er ein Mann, der eigentlich gottlos gelebt hat. Und der uns jetzt davon berichtet, was all diese Dinge bringen, wenn man Gott nicht hat. Und er wird uns darüber lehren, wie wir das Leben genießen können und das, was wir haben. Und das fängt eigentlich in Beziehung mit ihm an. Vorher ist es alles eigentlich sehr leer. Vers 7 schreibt er: Wenn du Unterdrückung des Armen und Raub von Recht und Gerechtigkeit im Land siehst, wundere dich nicht über die Sache. Denn ein Hoher wacht über dem anderen Hohen und Hohe über ihnen beiden. Doch ein Gewinn für das Land ist bei alledem dies ein König, der für das bebaute Feld sorgt. Und ich weiß nicht, wie es bei euch übersetzt wird. Habt ihr eine Luther-Übersetzung?
Aber immer ist ein König, der dafür sorgt, dass das Feld bebaut wird, ein Gewinn für das Land.
Steht bei dir, Marianne, dasselbe? Okay, in manchen Übersetzung wird es so übersetzt, dass sogar der König von dem bebauten Feld abhängig ist. Also man kann das offensichtlich in zwei Richtungen lesen. Das eine ist, obwohl es diese Unterdrückung gibt, der Armen und Ungerechtigkeit in der Welt, und je mehr Bürokratie es gibt, desto mehr gibt es davon, offensichtlich. Also einer wacht über den anderen Hohen und dann der nächste Hohe über den, und irgendwie je ausgefeilter so ein Apparat ist, desto mehr Ungerechtigkeit gibt es auch. Und entweder wird hier gesagt, dass ein König trotzdem ein Segen ist, trotz aller Ungerechtigkeit und all dem, was so ein Staatsapparat mit sich bringt, weil er dafür sorgt, dass man ein Feld bebauen kann. Das ist ein Segen. Oder es wird uns gesagt, dass selbst die Hohen, der Höchste, der König, trotzdem von dem einfachen Feld abhängig ist, von der Arbeit des einfachen Feldarbeiters. Einfach eine Beobachtung von Salomo, und können wir ganz sicher heute beobachten. Das ist aktuell. Sagen ja, Macht korrupt, und absolute Macht macht absolut korrupt. Und können einiges davon beobachten. Also in Österreich zumindest gibt es jetzt momentan alle möglichen Untersuchungsausschüsse und Skandale.
Das ist doch
von Politikern und in der Wirtschaft. Vers 9. Es geht ums das gute Geld. Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Auch das ist Nichtigkeit. Also wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und wer Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Rockefeller wurde mal gefragt, wie viel er braucht, um zufrieden zu sein. Und er hat gesagt, immer ein bisschen mehr.
Nach oben gibt es keine Grenzen.
Das ist das Schicksal von denen, die das Geld oder den Reichtum lieben. Und Paulus schreibt an den Timotheus im 1. Timotheus 6, dass die Geldliebe die Wurzel von allem
Übel ist.
Ja. Sagt hier nicht, dass Geld die Wurzel des Übels ist, sondern Geldliebe. Das Problem ist die Liebe, unsere Zuneigung, wenn unser Herz sich auf diese materiellen Dinge ausrichtet letztendlich. Ich meine, Geld ist eine wunderbare Sache. Geld ist einfach Geld. Das kann sehr viel Gutes tun oder man kann sehr viel Schlechtes damit anrichten, aber ich meine, es wäre wunderbar, reich zu sein. Dass man alles Gutes tun könnte, wenn man Bill Gates wäre. Und ich meine, er tut ja einiges Gutes mit dem, was er hat. Aber wenn man sich ins Reich Gottes investieren würde, wow, das wäre toll. Auch Macht ist eigentlich nichts Schlechtes. Es ist schön, wenn ein Mächtiger die Macht für Gutes nutzt. Wie viel Gutes könnte man tun, wenn man Einfluss hätte? Und es gibt manche, die nutzen ihren Einfluss ja für gute Dinge. Es gibt zum Beispiel Abgeordnete, die sich für verfolgte Christen im Iran einsetzen oder die sich für Arme einsetzen. Also diese Dinge, Geld, Einfluss, Reichtum, Erfolg, und das hängt ja meistens auch ein bisschen zusammen. Nicht? Geld ist Macht, Geld regiert die Welt. All diese Dinge sind nicht schlecht. Es kann ein Werkzeug zum Guten oder ein Werkzeug zum Schlechten sein. Die Frage ist, wie steht mein Herz dazu? Das ist der Punkt. Und es steht auch hier, wer das Geld liebt, wer des Geldes nicht satt, und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Ich glaube, er wird später noch darüber sprechen, dass es möglich ist, satt zu werden und zufrieden zu werden in dieser Welt. Aber nicht, wenn unser Herz auf das Geld ausgerichtet ist, sondern letztendlich, wenn unser Herz auf Gott ausgerichtet ist. Und wahrscheinlich können wir das auch bezeugen aus unserem eigenen Leben. Wenn wir fürs materielle Leben oder in der Zeit, in der wir nur fürs materielle gelebt haben, wie zufrieden hat uns das gemacht? Also in meinem Herz war eine große Leere, obwohl ich eigentlich, damals als Jugendlicher, natürlich nicht selber reich war, aber ich alles hatte, was sich mein Herz gewünscht hat, eigentlich materiell gesehen. Auch trotzdem war es leer. Und er sagt, es ist Nichtigkeit. Bringt alles nichts. Alles Geld der Welt, aller Reichtum der Welt, alle Macht der Welt. Bringt dir nichts. Macht dich nicht zufrieden. Und wir können das beobachten. Ne? Wie zufrieden sind die Reichen dieser Welt? Wie zufrieden war Michael Jackson? Wenn man ihn ansieht, hat mir eigentlich eher leid getan. Wir haben diese ganzen reichen Leute und diese ganzen Stars, die sich selber das Leben nehmen, weil sie es nicht mehr aushalten. Das ist Nichtigkeit, es bringt nichts.
Wie viel Streit es gibt, Erbschaft.
Ja, dazu wird er auch noch kommen. Ja. Streit und Unfrieden, den ja, Wohlstand bringt. Ich hörte immer wieder von Lottogewinnern, ne, die eigentlich ein halbwegs heiles Leben hatten vorher, und wie das sie und ihre Familie eigentlich zerstört hat.
Und das Geld innerhalb von einem Jahr ausgegeben haben.
Ja.
Ja, das Geld ist weg und alles andere ist aber auch kaputt, okay. Das, was eigentlich viel wichtiger ist. Das Problem ist die Liebe, die Geldliebe, wenn sich mein Herz draufsetzt. Jesus hat ja gesagt, es geht nicht. Du kannst nicht Gott lieben und den Mammon lieben. Er hat gesagt, entweder du wirst den einen lieben und den anderen hassen oder umgekehrt, aber unser Herz ist offensichtlich nicht groß genug, zwei Götzen gleichzeitig zu lieben. Also das ist Nichtigkeit. Dann sagt er, wenn das Gut sich mehrt, so mehren sich die, die davon zehren. Also wer viel hat, so ist es bei diesen Lottogewinnern, plötzlich steht die ganze Familie da und sonst noch alle möglichen Leute, die die Hand aufhalten und die einen Teil davon haben wollen. Und welchen Nutzen hat sein Besitzer, als dass seine Augen es ansehen? Welchen Nutzen hast du davon? Noch mehr Stress irgendwie. Und das ist alles die Perspektive unter der Sonne, also ohne Gott. Wenn man Gott mit ins Spiel bringt, meinen wir, es ist toll, reich zu sein, wenn man es für das Richtige nutzt. Ich glaube, wenn Gott uns mehr gibt, als wir selber wirklich brauchen, dann weil es jemand anderen gibt, der eine Not hat und wir dem helfen könnten. Und Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Das ist wieder das, was uns selig macht oder glücklich in unserer Seele macht, wenn wir geben können. Das ist gut eingesetzter Reichtum. Und natürlich die neutestamentliche Perspektive ist nicht nur unter der Sonne, sondern eben unter Gott. Und da hört es eben nicht nur im Hier und Jetzt auf, sondern ich kann meine Schätze im Himmel sammeln. Ich kann das Reich Gottes ausbreiten. Ich kann anderen Menschen Freude machen und helfen. Und das ist viel schöner. Das ist das, was mich befriedigt dann letztendlich. Wenn ich das Geld so gebrauche, wenn ich nicht Geld liebe, sondern die Menschen liebe. Und dann kann Geld ein wunderbares Werkzeug sein, um anderen Liebe weiterzugeben. Oder wenn ich meine Kinder lieb habe und ihnen was Gutes tue mit dem Geld, was sie verdienen. Und dann habe ich Freude dran, weil meine Kinder sich dran freuen und dann kann ich es hoffentlich genießen. Und ich muss sagen, ich genieße meine Kinder. Das ist schön, das ist ein Geschenk Gottes. Aber wie viele genießen ihre Kinder nicht, weil sie nur schaffen, 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 schaffen und mehr und mehr Geld nachjagen und es muss immer mehr sein und wann bist du zufrieden, wie viel mehr muss es sein? Ja, immer ein bisschen mehr. Kommen wir nie an den Punkt, wo sie wirklich Zufriedenheit finden in ihrem Herzen. Vers 11 sagt, das Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er wenig oder viel ist, aber der Überfluss des Reichen lässt ihn nicht schlafen. Also hier haben wir einen Arbeiter, der Tagelöhner ist, scheinbar ein ganz normaler Arbeiter, der arbeitet. Und ob der es viel isst oder wenig isst, der kann schlafen. Der ist abends müde, der hat sich ausgepowert und der hat sonst keine Sorgen. Er hat gegessen, mehr oder weniger, und dann kann er schlafen. Auf der anderen Seite haben wir den Reichen, dem sein Überfluss nicht schlafen lässt. Der sich Sorgen macht, was wenn ich alles verliere. Und was, wenn die Aktienkurse steigen oder sinken? Und habe ich den richtigen Manager eingesetzt über den Teil meines Vermögens? Und was, wenn mich die Leute übers Ohr hauen? Und was, wenn irgendwer einbricht und mir was stiehlt von dem, was ich habe? Das sind alles Sorgen, die ein einfacher Mensch, sage ich mal, nicht hat, der, ja, wo es nichts zu holen gibt. Machen wir keine großen Sorgen, ob wer einbricht bei uns, weil was sollen die schon mitnehmen? Ein paar gebrauchte Möbel, ist okay. Ich kann schlafen. Und wieder, ich denke, es ist dieses falsche Verhältnis dazu, wenn unser Herz dran hängt, dann machen wir uns Sorgen, dann haben wir schlaflose Nächte über die Dinge. Wenn mein Herz an Gott hängt, dann kann ich mich freuen, dass ich reich bin und dass ich viel habe und es ist eh alles in seiner Hand. Es gehört eigentlich alles ihm. Also muss ich mir keine Sorgen machen. Dann kann ich wieder gut schlafen. Und dann im Vers 12. Es gibt ein schlimmes Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe. Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Unglück aufbewahrt wird. Und geht solcher Reichtum durch ein unglückliches Ereignis verloren und hat einen Sohn gezeugt, so ist gar nichts in dessen Hand. Wie er aus dem Leib seiner Mutter hervorgekommen ist, nackt, wird er wieder hingehen, wie er gekommen ist, und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davontragen, das er in seiner Hand mitnehmen könnte. Und auch dies ist ein schlimmes Übel, ganz wie er gekommen ist, wird er hingehen. Und was für einen Gewinn hat er davon, dass er für den Wind sich müht. Auch eine Beobachtung. Einer, der Reichtum aufhäuft, aber für sein Unglück. Irgendein unglückliches Ereignis. Vielleicht fallen die Aktienkurse, Wirtschaftskrise und plötzlich ist alles weg. Ich habe am Sonntag jemanden getroffen, der hat mir erzählt, dass er ein erfolgreiches Unternehmen hatte und das aufgebaut hat. Und 30 Mitarbeiter und mehr und es lief alles ganz toll und dann kam die Euro-Umstellung und irgendwie ist dieser Markt da eingeknickt und hat alles verloren. Insolvenz, alles weg.
Dann wird man demütig.
Und was hat er davon? Wofür er sich abgemüht hat. Ganzen Jahre geschuftet hat und Überstunden und vielleicht sogar die Familie vernachlässigt und seine Gesundheit vernachlässigt und vielleicht Gemeinschaft mit den Geschwistern vernachlässigt und nur um irgendwas aufzubauen und dann am Ende ist es weg. Irgendein Unglück. Vielleicht ist der Tsunami, der es wegwäscht, oder irgendein Erdbeben oder wirtschaftliches Erdbeben, oder ich denke an den Mann in der Bibel, von dem Jesus erzählt, der neue Schornen baut, um alles aufzuhäufen und noch mehr zu sammeln. Ich meine, er hat eh schon Lagerhäuser mehr, als er je selber brauchen kann, aber es muss immer mehr sein und er häuft mehr auf und sagt sich, ja, irgendwann werde ich es genießen können, wenn ich mal in der Rente bin, dann wird meine Seele sagen, okay, jetzt freu dich, und Gott sagt, du bist ein Vollidiot eigentlich, du bist ein Tor, du wirst noch in dieser Nacht sterben.
Meine Freunde in Polen, die nach der Überschwemmung, die haben von jetzt auf nachher alles verloren, aber alles. Und haben sie gesagt, das hat uns Demut gelehrt. Gott hat uns gezeigt, an was wir gehangen haben, weil der Richard war ja ein Fanatiker, was Briefmarken anbelangt.
Ja.
Alles war dahin. Und da hat an so vielen Sachen gehangen und das war sein Schatz. Und hat er gesagt, so, von jetzt auf nachher habe ich alles verloren, aber wirklich alles. Und da war nichts mehr zu retten. Alles neu angefangen. Ja, hat er gesagt. Wir haben uns von allem losgelöst.
Ja, es gab einen Pastor der hat in Amerika, der hat durch diese Flut in New Orleans, hat die alles verloren und das hat ihm zum Umdenken gebracht. Mhm. Und dann nicht nur für sich selbst, sondern auch die Gemeinde hat dann angefangen umzudenken und hat ein Buch drüber geschrieben. Irgendwie im Titel steht irgendwie sowas, so Freisetzung vom amerikanischen Traum. Ne? Also dieser Götzendienst, es muss immer mehr sein und was Größeres aufbauen und wir brauchen schöne Gebäude und alles, in was investiert wird von Gemeinden und von Menschen, ja, überdimensionierten Häusern, das hat mir der auch erzählt am Sonntag, ja, sein Traumhaus gebaut, Riesenvilla, ne, und ein Jahr drin gewohnt und dann hat die Bank gehabt, war alles weg, ne, und auf jeden Fall, dieser Pastor hat auch zurückgefunden, einfach zu diesem einfachen Leben und was Gott darüber hinaus schenkt, das können wir weitergeben. Und die haben begonnen, sich in der Gemeinde auch zu überlegen, was brauchen wir wirklich? Was ist wirklich also bis ins kleinste Detail, die haben sich überlegt, ist es wichtig, dass die Kinder Kekse im Kindergottesdienst kriegen oder könnte man das besser investieren, um das Evangelium zu verbreiten, und haben ja dann wirklich an vielen Punkten zurückgeschalten. Das war eine sehr reiche Gemeinde, so eine Mega-Gemeinde mit ganz tollen Gebäuden und allem drum und dran, und haben da in vielen Dingen zurückgeschraubt, um Waisenhäuser in Indien zu bauen und solche Dinge zum Beispiel, was viel sinnvoller investiert ist, als sich so selbst so ein Denkmal zu setzen. Aber Salomo beobachtet das. Wahrscheinlich hat er Leute gekannt, seinen einflussreichen, reichen Freunden, denen das passiert ist, die aufgehäuft haben und dann ist irgendein Unglück passiert und sie haben zumindest nichts davon gehabt. Wie sie aus dem Leib der Mutter hervorgekommen sind, nackt werden sie wieder hingehen. Das ist eigentlich das Schicksal von allen. Wir können uns nichts mitnehmen. Ich glaube, wir können was vorausschicken, wenn wir Schätze im Himmel sammeln, indem wir anderen Gutes tun, im Namen Jesu, mit dem, was uns anvertraut hat. Aber wir können nichts mitnehmen. Und der Anwalt eines so stinkreichen Mannes, als er gefragt wurde, wie viel hat er hinterlassen bei der Erbschaft, hat er gesagt, alles. Hat alles zurückgelassen. Also der Reiche und der Arme, wir gehen alle nackt wieder, wir haben nichts mitgebracht, wir nehmen auch nichts mit. Das sollte uns viel freier machen von unserem Zeug eigentlich. Dass wir dankbar sein können, wenn wir ein Dach über dem Kopf haben, wenn wir ein Auto haben, wenn wir was in Familie haben, wenn wir Klamotten haben, das genießen.
Können wir Frieden haben.
Aber nicht das Herz dran hängen. Nicht das Herz dran hängen an diese materiellen Dinge. Das macht unser Leben eigentlich ja weniger lebenswert, weniger Lebensqualität, ne? Wie du sagst. Steht auch irgendwo in den Sprüchen, ne? Besser ein Bissen Brot und Frieden dabei, als irgendwie so ein ganz tolles Mahl und Unfrieden. Bringt nichts. Lieber dankbar sein für den Gebrauchtwagen, als den neuen Luxusschlitten vor der Tür haben und sich Sorgen machen, oh, hoffentlich bloß kein Kratzer rein und hoffentlich kauft sich der Nachbar dann einen größeren und weiß nicht, worüber Leute sich Sorgen machen.
Ja, das mit dem Kratzer.
Völliger Quatsch eigentlich, ne? Also mir geht's so, wenn ich so ein tolles neues Auto habe, ne, dann wenn ich eine alte Karre habe, dann ist egal. Ja, kannst sie haben, ich borg's dir. Gehört eh dem Herrn. Und was soll's? Keine Sorgen. Kann Frieden haben dabei. Kann es genießen. Kann dankbar sein. Und auch dies ist ein schlimmes Übel. Ganz wie er gekommen ist, wird er hingehen. Und was für einen Gewinn hat er davon, dass er für den Wind sich müht. Und ist er all seine Tage in Finsternis und hat viel Verdruss und Krankheit und Zorn. Ist in Finsternis offensichtlich Einsamkeit hier. Und ich glaube, viele reiche oder wohlhabende Menschen sind in Wahrheit sehr einsam. Er hat viel Verdruss und vielleicht Krankheit noch und Zorn. Siehe, was ich als gut und was ich als schön ersehen habe, dass einer isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe, mit der er sich abmüht unter der Sonne, die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat, denn das ist sein Teil. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist eine Gabe Gottes. Also, Arme und Reiche. Es geht, kommt wieder eigentlich auf das Herz an. Nicht wie viel wir haben, sondern können wir zufrieden sein mit dem, was wir haben? Können wir uns freuen an dem, was wir haben? bei seiner Mühe sich zu freuen. Ja, viel zu haben ist eine Mühe, wenig haben ist auch eine Mühe. Aber sich dabei zu freuen, das ist eine Gabe Gottes. Das ist was, was er schenkt. Wenn Gott es schenkt, dass wir das genießen können, was wir haben. Denn er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott ihn mit der Freude seines Herzens beschäftigt. Wenn unser Herz Freude hat, dann machen wir uns nicht so Sorgen. Und ich glaube, Gott gibt uns alle Dinge. Ne? Wir dürfen alles mit Danksagung genießen, sagt der Paulus, weil es von ihm ist. Also wir dürfen es genießen. Aber die Frage ist, ist das, was Gott uns anvertraut hat, ist es ein Genuss für uns? Ist es ein Genussmittel sozusagen? Oder ist es was uns gefangen nimmt? Wird es zur Sucht? Ne? Hängt mein Herz dran? Suchtverhalten ist ja nichts anderes, als dass ein Herz an etwas hängt. Und dann wird man gefangen.
Man sich erfreut an dem, was man hat. Und ich meine, wir haben viel mehr, als wir brauchen. Und ich bin so dankbar. Das fängt schon morgens, erzähle ich immer wieder, wenn ich aufwache im warmen Bett und bedanke mich als erstes, dass ich in einem warmen Zimmer bin. Und das ist, wo man sich an dem erfreuen kann, was man hat. Das hat schon etwas mit Dankbarkeit zu tun.
Ja. Und Paulus sagt ja auch, ich habe gelernt, zufrieden zu sein.
Genau.
Dann, wenn ich Überfluss habe und wenn ich Mangel habe.
Genau.
Ich habe es gelernt, das ist auch ein Prozess.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Und ich glaube, es fängt aber damit an,
zu erkennen, zu wissen.
Ja, dass wir die Prioritäten im Leben richtig haben, eigentlich. Weil Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Mhm. Und deswegen sind all diese irdischen Dinge eigentlich nicht groß genug oder entsprechend dem, was in unserem Herzen drinnen ist. Wir sehen uns nach Ewigkeit, wir sehen uns nicht nach dem Endlichen, nach dem Geschaffenen letztendlich, sondern nach dem Schöpfer. Und wenn wir ihn im Herzen haben und im Zentrum unseres Lebens, dann nimmt alles andere automatisch so ganz seinen Platz ein. Und dann, wenn ich irgendwas verliere, wenn ich Aktien habe und die verlieren die Hälfte an Wert, dann ist es zwar schade, aber es wird mein Leben nicht kaputt machen oder mich nicht super beunruhigen, weil im Zentrum steht ja Gott. Und ich weiß, ihm gehört alles, er ist allmächtig. Er hat gesagt, wenn ich sein Reich zuerst suche, dann wird er alles hinzufügen, was ich brauche. Okay, schade, dass ich das verloren habe. Aber es wird mich nicht zerstören. Auf der anderen Seite, wenn das im Zentrum meines Lebens ist und das mein Lebensinhalt ist und ich dafür schaffe, nicht für Gott, sondern um das anzuhäufen, und dann, wenn es dann weg ist, dann falle ich in ein totales Loch rein. Dann bin ich deprimiert und dann hat das Leben plötzlich keinen Sinn mehr und frage sich, wozu habe ich das alles getan, und ich habe es gar nicht genossen, ich habe immer nur gespart und mehr und mehr. Und ich glaube, Gott macht uns erst frei, die Dinge wirklich zu genießen.
Das kann ich bestätigen. Ich habe sehr viel mit Aktien zu tun gehabt.
Und?
Vor 10 Jahren, so 10, 12 Jahren. Also wie das einen gefangen nimmt, das kann sich kein Mensch vorstellen. Und es ging ja nicht darum, dass man sich da an dem Gewinn erfreut hat. Nein, man wollte noch mehr.
Das ist ein Suchtverhalten, ne?
Ja, so wie du
gesagt hast. Du brauchst.
Von jetzt auf nachher habe ich alles verloren. Dann
hat Gott dich freigemacht.
Ja. Nee, das war wirklich, da stand ich noch nicht im Glauben. Aber trotzdem habe ich gesagt, so Schluss. Aber jetzt, klar, jetzt verstehe ich das alles. Aber die Menschen merken das nicht, wie sie gefangen genommen werden.
Das, und ich meine, wieder, es muss dich nicht gefangen nehmen, ne? Wenn du Gott im Herzen hast,
so ist es, ja.
Und sagst, okay, Gott, du hast mir hier was anvertraut und du hast mir eine Gabe gegeben mit Aktien, da
gut, wenn du
Geld zu machen.
Wenn du weißt, du bist anfällig, dann lieber Finger weg.
Ja, klar.
Ja, das, die Versuchung ist da.
Klar. Wenn ich sagen kann,
aber jetzt nicht mehr, nee, aber das war schon.
Gott, es sind deine Aktien und ich setze meine Gaben ein, um das zu vermehren, und Gott, wenn du mir mehr gibst, als ich brauche, dann verwende ich das, um anderen Menschen zu dienen und Gutes zu tun, dann habe ich Freude dran.
Naja, aber
es macht mich nicht
so
kaputt.
Wenn man da drin ist, da siehst du nur die Dollarzeit.
Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Das ist das Problem.
War also schrecklich. Hätte ich niemals gedacht, dass man so in Abhängigkeit geraten kann.
Ich
war schon krank.
Ich denke, es ist ähnlich wie Spielsucht. Das ist ja im Prinzip auch nicht viel was anderes, schon ein bisschen rationaler, ne? Aber letztendlich geht es ja auch um das Gewinnen und mehr und...
Wie abhängig die Laune von der Börse war, das war... Egal, wo man hingekommen ist, als erstes in die Fahrt, das war krank, das war wirklich krank. Das...
Es kann bei vielen, ich meine, Besammlungen, ja, egal was man sammelt, das kann ja auch sowas sein, ja, ne? Dass sich das total gefangen nimmt,
ja,
und du siehst nur mehr
mein Plan,
ja, die neue Briefmarke oder die neue Münze oder was immer es ist, die Hummelfigur oder was, was immer es ist. Ne? Das kann einnehmen, wenn wir unser Herz auf diese Sachen so sehr setzen, dass es
so blind.
Gottes Stelle einnimmt letztlich, dass es so wichtig wird. Und dann kann ich es nicht mehr genießen eigentlich.
Das wirklich erfahren. Und das war so schlimm. Aber Gott sei Dank, das, was ich, ja, das mir alles weggenommen wurde, das war sehr viel Geld von heute auf morgen. Sehr, sehr, sehr viel Geld. Aber da habe ich erkannt auch, ja, wie schnell das gehen kann. Und viele Menschen haben sich damals, ich kenne einige, die ein Darlehen aufgenommen haben, um jetzt an der Börse mitzuspielen, weil sie auf die Schnelle Geld verdienen wollten. Und dann
Habsucht,
in einem Loch.
Ja, da kenne ich auch Fälle. Also Gott macht uns erst frei, es zu genießen, was er uns gegeben hat. Ich denke bei allem, was er uns gegeben hat. Ne? Wenn ich dankbar sein kann, das ist der Schlüssel. Ne? Dankbar sein, dass ich ein Auto habe, statt unzufrieden zu sein, dass das vom Nachbar größer ist oder schöner oder sonst wie. Oder dankbar, dass ich ein Haus über dem Kopf habe. Ein Dach über dem Kopf. Muss man lernen, ne?
Das kann. Das ist ein Prozess.
Aber Gott kann das schenken. Und wenn ich merke, dass, ja, dass es eigentlich ein Segen von ihm ist, wenn ich diese solange ich nur unter der Sonne lebe, ne, ist es ja meine eigene Leistung. Ne, und ich schaffe mir was und ich bin mein eigener Götze eigentlich. Aber sobald ich Gott einbeziehe und merke, es ist alles ein Geschenk, dann kann ich dankbar sein. Danke, Herr, dass du mir das gegeben hast. Und dann kann ich es genießen. Und letztendlich sind ja all diese schönen Dinge des Lebens ein Fingerzeig auf ihn hin. Jeder Sonnenuntergang. Es gibt ja so viele schöne Dinge im Leben, die kosten gar nichts.
Genau.
Die Schönheit der Schöpfung, oder?
Heute der Spaziergang, das war so schön. Die Kälte, der Winter, das war wunderbar.
Oder Beziehungen, ein Babylachen, das sind so Dinge, die...
gesungen, das war schön.
Die kosten nichts und sind so schön. Oder das Glas Wein wirklich zu genießen, ne? Oder was immer man, das was man isst, ne? Statt... Das ist auch was ich lerne, wirklich... zu genießen. Ich esse gerne. Also früher so, wo man so reingestopft hat, ja, schnell, schnell irgendwo, und man genießt es gar nicht mehr, was man da isst eigentlich.
Ja.
Familie zu genießen. Das ist alles Einstellungssache. Ne? Man kann es als Last sehen oder die Verantwortung und hält mich ab von was weiß ich was. Meinen Plänen oder so, oder ich kann es als Segen sehen. Ich bin dankbar, dass ich sie habe. Und wenn Gott uns mit der Freude unseres Herzens beschäftigt, wenn wir unsere Freude an ihn haben, dann denken wir gar nicht viel an die Tage unseres Lebens. Dann machen wir uns um das Drumherum gar nicht so viel Sorgen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus gesagt hat eigentlich. Im Kontext von Matthäus 6 geht es ja darum. Was machen wir mit dem Reichtum? Wo ist unser Schatz? Und sorgt euch nicht um das Morgen. Das Morgen hat Sorgen genug, sondern sucht zuerst das Reich Gottes, seine Gerechtigkeit. Und all die anderen Dinge werden euch hinzugefügt werden. Und wenn ich so leben kann, dann mache ich mir keine Sorgen. Und ich kann trotzdem Freude haben an dem, was ich habe, statt irgendwie einen Unfrieden zu haben über das, was ich noch nicht habe oder was ich gerne möchte oder so. Ne? Vers 6, Kapitel 6, Vers 1: Es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe, und schwer lastet es auf dem Menschen. Ein Mensch, dem Gott Reichtum und Güte und Ehre gibt, und seiner Seele fehlt nichts von allem, was er wünschen mag, aber Gott ermächtigt ihn nicht, davon zu genießen. Also einer, der hat das, was er sich wünscht, aber dann hat er nicht die Gelegenheit, es zu genießen, sondern ein fremder Mann genießt es. Wird uns nicht gesagt, aus welchem Grund. Es könnte sein, dass der krank ist und es nicht mehr genießen kann, was er alles hat. Dass er es irgendjemanden vererbt. Oder ein fremder Mann genießt es. Kam in der Geschichte Israels ja auch öfter vor, dass sie erobert wurden von anderen Völkern und plötzlich kommt der Krieg und die Feinde haben alles weggenommen und du kannst das nicht mehr genießen, das, was du gehabt hast. Was sind dein Feld oder dein Haus oder dein Reichtum oder deine Familie? Feinde haben die alle als Sklaven mitgenommen und dann sitzt du da und hast das nicht genossen. Und das ist Nichtigkeit, sagt er, und ein schlimmes Übel. Beobachtet hier. Wenn ein Mann 100 Kinder zeugte und viele Jahre lebte, dass die Tage seiner Jahre viele wären, aber seine Seele sich nicht am Guten sättigte und ihm auch kein Begräbnis zuteil würde, von dem sage ich, eine Fehlgeburt ist besser daran als er. Denn in Nichtigkeit kommt sie und in Finsternis geht sie dahin und mit Finsternis wird ihr Name bedeckt. Auch hat sie die Sonne nicht gesehen und nicht gekannt. Diese hat mehr Ruhe als jener. Und wenn er auch 2x1000 Jahre lebt, aber Gutes nicht gesehen hätte, geht nicht alles an einen Ort. Also was bringt es, wenn du der reichste Mann bist? Wie gesagt, Kinder waren ein Zeichen für Gottes Segen, für Reichtum damals. Schade, dass sich das so geändert hat eigentlich, heutzutage. Ne? Leute sind so negativ, wenn man mit den Zwillingen herumlaufen. Viele sagen so, oh, so viel Arbeit oder so. Völliger Quatsch, so viel Freude. Wir haben eine doppelte Arbeit, wir haben doppelte Freude. Zuallererst mal.
Bei unserem praktischen Arzt, der hat ja in Peru immer geholfen. Als Arzt hat er Kinder untersucht und geheilt. Und, da hat ja so ein Poster gehangen mit einem Mädchen von vielleicht 8 Jahren, einem Baby auf dem Puckel. Und da war ein sehr schöner Satz: Als ich unterwegs war, sah ich das Kind mit dem Baby auf dem Rücken und fragte: Oh, du trägst aber eine schwere Last. Und sagt sie: Das ist keine Last, das ist mein Bruder.
Ja, ja, schön, ja.
Ja. Das ist eine Frage der Perspektive, ne?
Ja, das ist lieb.
Ja. Wenn du dann die Kleinen siehst mit dem Baby. Ja.
Also hier haben wir einen Mann mit 100 Kindern. Das schafft man nicht mit einer Frau. Vielleicht denkt er an sich selbst, der Salomo. Und viele Jahre lebt er. Auch wenn er 2x1000 Jahre lebt, wenn er doppelt so alt werden wird wie der Methusalem, der Älteste, der je gelebt hat. Und viele Kinder hat, also fettesten Segen hat im damaligen Denken. Aber wenn seine Seele sich nicht am Guten sättigt, also wenn er nicht zufrieden ist, wenn seine Seele da nicht Freude dran haben kann, an dem Ganzen, und ihm auch kein Begräbnis zuteil würde, und ich denke, er spricht hier von einem Begräbnis, wo Leute kommen und was Gutes sagen können über ihn. Wahrscheinlich so ein reicher, selbstsüchtiger Egoist, und dann stirbt er und Leute kommen nicht mal zu seinem Begräbnis, weil er keine wirklichen Freunde hat. Obwohl er 100 Kinder hat und eine Riesenfamilie. Ist gibt niemanden beim Begräbnis, der irgendwas Gutes über ihn zu sagen hat oder ja, irgendwas, was wirklich ewig bleibt. Sondern es war alles nur irdisch und hat sich vielleicht Feinde geschaffen mit seinem Besitz, aber keine Freunde, hat nichts Gutes getan, hat keine Schätze im Himmel gesammelt. Salomo sagt, die Fehlgeburt ist besser dran als er. Die hat sich die ganze Mühe, das ganze Theater gespart. Die hat mehr Ruhe als jener. Geht nicht alles an einen Ort, sagt er. Wieder, man kann nichts mitnehmen. Und Perspektive unter der Sonne. Also dieses Denken, okay, das, was ich sehe hier, das ist alles, was es gibt, und dann irgendwann sterbe ich und es ist alles aus und es ist alles vorbei. Fertig. Der Arme geht dorthin, der Reiche geht dorthin, am Ende ist wirklich alles egal, es bleibt nichts. Von unserer Perspektive, Jesus hat gesagt, wir können uns vorausschicken, wir können Schätze im Himmel sammeln. Eine ganz andere Perspektive. Das, was wir in seinem Namen Gutes getan haben, das bleibt wirklich, das bleibt in Ewigkeit. Und wir gehen nicht alle an einen Ort, sondern es macht einen Unterschied, ob wir Gott gekannt haben oder nicht, ob wir ihm gefolgt sind oder nicht, was wir mit dem getan haben, was er uns anvertraut hat, das macht wirklich einen Unterschied. Es ist nicht alles egal. Ich bin so froh dafür, weil diese Sinnlosigkeit, das war für mich wirklich unertragbar. So dieses Denken, wozu alles? Genau diese Fragen, ich habe mir die wirklich gestellt. Wozu alles? Wozu arbeiten? Reich werden? All diese Dinge, was Ziele, die die Gesellschaft so hat. Wozu das Ganze? Irgendwann stirbst du und dann ist alles vorbei und alles egal. Ich weiß nicht, ich wäre vielleicht so ein Aussteiger geworden. Aber das hätte mich auch nicht zufrieden gemacht, ne? Weil da hätte auch wieder das gefehlt. Aber wirklich diese Sinnlosigkeit, was bringt es alles zu haben, wenn am Ende alles egal ist? Und du wirst in die Grube geschmissen und das war's. Alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund und doch wird seine Begierde nicht gestillt. Das, wonach sein Herz sich wirklich sehen, kann nicht gestillt werden. Und wie es so ist mit all unseren Begierden oder unserer Habsucht, es ist nie genug, du musst immer mehr. Denn was für einen Vorzug hat der Weise vor dem Toren? Was nützt es dem Demütigen, wenn er, der es versteht, vor dem Lebenden recht zu wandeln? Ich weiß nicht genau, wie das hier gemeint ist. Vielleicht auch wieder so unter der Sonne. Letztendlich ist es egal, ob du richtig oder falsch gelebt hast, weil es eh alles egal ist, weil eh alle an denselben Ort gehen und es ist vorbei und egal, ob du wie Hitler gelebt hast oder wie Mutter Teresa. Vielleicht ist das der Gedanke, den er da dahinter hat. Besser das Sehen mit den Augen als das Umherschweifen der Begierde. Auch das ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also besser das Sehen mit den Augen, ich glaube wieder, besser du kannst das genießen, was du hast, als du hast einfach nur dieses Umherschweifen in deinen Gedanken und deine Begierde, ach hätte ich nur das, ach hätte ich nur das, ach hätte ich nur das, dann wäre ich glücklich und nee, was ich jetzt habe, ist nicht genug, ich brauche noch mehr. Vielleicht dann.
Bei uns heißt es ist besser zu gebrauchen, was vor Augen ist. Mit dem zufrieden sein, was man hat.
Also wieder aus der ewigen Perspektive hat natürlich der Weise einen Vorzug vor den Toren. Weil es mehr gibt als nur das Hier und Jetzt. Und weil es einen Unterschied macht, ob ich weise lebe hier oder nicht weise lebe hier, für alle Ewigkeit. Aber aus dieser materialistischen Perspektive, alles sinnlos. Auch das ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Was geschieht, schon längst ist der Name benannt und bekannt ist, was ein Mensch sein wird. Darum kann er nicht mit dem rechten, der stärker ist als er. eine Machtfrage, ne? Wer setzt sich durch? Denn das sind viele Worte, die die Nichtigkeit nur größer machen. Welchen Nutzen hat der Mensch davon? Viel bla bla bla, am Ende ist alles egal und vorbei. Und wer erinnert sich noch an die Namen von den Pharaonen zum Beispiel, die sich so tolle hohe Grabmäler bauen haben lassen mit allen möglichen Schätzen, damit sie unvergesslich werden oder unsterblich. Der ganze materielle Kram hat ihnen nichts gebracht, wenn sie es nicht für das Richtige verwendet haben.
Die Gräber hat man ausgeraubt.
Ja.
Das war's.
Also all diese Dinge sind gut und schön, wenn wir es für die richtigen Dinge einsetzen. Man kann viel Gutes tun mit all dem Zeug. Man kann wirklich einen geistigen Reichtum schaffen und auch seelischen Reichtum für sich selbst. Anderen Freude machen und dann freut man sich selber und viel Gutes tun, aber nur unter der Sonne, ohne Gott, nur selbstsüchtig, hat das alles überhaupt keinen Wert. Und am Ende ist man tot und keiner erinnert sich an einem und es bleibt auch nichts über. Und die vielen Worte, die wir gemacht haben, alles nur heiße Luft. Denn wer erkennt, was für den Menschen im Leben gut ist, die Zahl der Tage seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt, denn wer kann dem Menschen mitteilen, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Gott sei Dank, Gott teilt uns mit, was sein wird. Aber wieder ohne ihm, unter der Sonne, wenn Gott nicht zu uns spricht, dann haben wir wieder nur subjektive Menschen, die sich irgendwas ausdenken und sich vielleicht nach Gott ausstrecken, aber nicht dorthin kommen. Und was soll das Leben? Ne? Viel Weisheit, wozu arbeiten wir? Das ist alles so sinnlos, wenn wir nicht Gott haben. Das war wirklich das, was mich zu Jesus getrieben hat. Genau diese Gedanken. Ich kann mich da total gut identifizieren mit dem Salomo. Dieses Jahr, warum arbeitest du? Naja, um meine Familie zu ernähren oder damit wir leben können. Okay, warum willst du leben? Naja, damit ich arbeiten kann. Das ist irgendwie einfach so dieser Kreislauf. Ne? Du arbeitest, um zu leben und du lebst, um zu arbeiten. Und irgendwo, was ist der Sinn von dem Ganzen? Was ist das Ziel? Was ist der Wert von dem Ganzen? Und es bekommt eigentlich erst einen Wert, wenn wir Gott mit einbeziehen und eine ewige Perspektive finden. Dann hat es Wert. Und das ist was mich zutiefst befriedigt, mit Jesus zu leben und für ihn zu leben und zu wissen, dass es nicht alles sinnlos ist. Das wäre für mich ganz schwer ertragbar. Also
nicht so wichtig nehmen sollen.
Kein Wunder, dass Leute auf Drogen sind, ja, oder dass Leute sich niedersaufen. Was sonst sollen die tun? Wenn du nur die Perspektive unter der Sonne hast, ist es echt trostlos, sag ich mal. Das ist zum Verzweifeln. Aber mit Gott können wir das Leben genießen. Da müssen wir uns immer wieder dran erinnern. Dankbarkeit, was du gesagt hast. Ne? Beziehungen genießen, die Gott uns geschenkt hat. Ja. Habt ihr noch irgendwas, was ihr da hinzufügen wollt?
Ja, krass, also die Dankbarkeit oder die Zufriedenheit. Mich erinnert es wirklich krass an meine Mutter. Die sagt, die ist dankbar, die ist zufrieden, bla bla bla. Die glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod, die hat auch Gott nicht. Es gibt viele, die dies sagen. Ne? Und ich renne einfach gegen die Wand.
Marianne, ich habe jetzt eine Statistik gehört, eine Umfrage haben die gemacht, wie glücklich sind die Menschen, ja? In Hessen war das. 96% haben behauptet, sie sind glücklich, aber du, An den Früchten wirst du sie erkennen. Und wenn du siehst, wie viele Psychotherapeuten wir haben, immer mehr, die Dings, Wartezimmer sind voll, du kriegst keine Termine.
Ja, angeblich haben wir ein Drittel.
Und weiß ich was alles. Die andere Statistik sagt was anderes. Also die Leute machen sich was vor. Weißt du, eine wahre Zufriedenheit, eine wahre innere Ruhe ist was anderes, als zu sagen, ich bin zufrieden.
Ja, aber das ist ja auch unseren Frieden, den wir haben, können wir auch gar nicht menschlich erklären, nein, und erleben mehr. Mhm. Das ist total was anderes als
Zufriedenheit. Das ist dann wieder Vorleben.
Ja, das ist ein anderes, das ist ein ganz anderes.
Weil wir können auch viel reden, aber wenn unser Leben, wenn wir das nicht vorleben, was wir reden, dann sagen wir, ja, du hast gut zu reden, dir geht's ja gut, du hast ja alles, ne?
Genau.
Aber gib das ab. Mhm. Ja, das ist es. Ne?
Ich habe gelesen, eine Studie, dass Lottogewinner, also Leute, die schnell zu ganz viel Geld kommen, dass sie nach einiger Zeit genauso zufrieden sind wie Unfallopfer. Irgendwie haben die Zufriedenheit. Ich weiß nicht genau, wie sie es abgefragt haben, aber sie haben das verglichen und haben herausgefunden, das hält gar nicht lange an.
Ist wahrscheinlich schnell weg, wie du vorhin schon gesagt hast.
Doch, die Lotto-Millionäre sind innerhalb von einem Jahr eigentlich Hartz IV. Mhm.
Das befriedigt einfach nicht, ne? Das ist
Aber wirklich, es träumen so viele Menschen von Geld und Millionen. Ich kriege das immer wieder gesagt, wenn jemand den Urlaub bucht. Ja, ja, das kann ich mir nicht leisten, aber wenn ich jetzt eine Million gewinne, weil viele spielen ja. Und da sage ich, ja, meinen Sie wirklich, dass Sie das glücklich machen wird? Also ich möchte gar nicht Millionär werden. Nein, das würde mir nur mehr Sorgen bringen.
Gut, ich würde vielleicht man kann sich überlegen, was man mit der Million könnte man viel Gutes machen. Ne?
Nee, weil das würde...
Könnte man ein Waisenhaus bauen, irgendwo.
Ja, also oder? Klar, die Kopf hast du
also,
Frage, ne? Ach, was ist...
Ja. Man muss umgehen können damit. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es könnte, ne? Aber wie du sagst, wenn wir den klaren Kopf bewahren und die Prioritäten richtig haben, was meinst du, wenn du die in Millionen ins Reich Gottes investierst, wie viel Freude du hast und wie zufrieden du bist, wenn du siehst, was alles Gutes damit passiert ist und Menschen, die zu Jesus gefunden haben. Und
aber so viele spielen Lotto und warten Jesus, ich weiß nicht, wie oft das kommt, ich glaube, das kann einmal die Woche, glaube ich.
Da habe ich zu viel Statistik studiert in meinem Leben, um zu spielen. Zum Glück müssen wir nicht spielen. Ne? Wir dürfen sicher wissen, was Gott uns sagt in seinem Wort. Es sind sichere Verheißungen. Es ist kein Spiel. Beten wir noch? Vater, vielen Dank, dass wir dich kennen dürfen und dass du uns einfach auch eine Perspektive für unser Leben gibst, die viel mehr ist als nur das Hier und Jetzt und das, was wir sehen können, und dass wir uns nicht verzweifeln an irgendwelchen irdischen Zeugs festklammern müssen, Herr. Und Vater, trotzdem sind wir immer wieder anfällig auch für dieses Denken und anfällig, unzufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Und ich bitte dich wirklich, dass wir es lernen dürfen. Dass wir jeden Tag aus deiner Hand nehmen und alles, was wir haben, unser Leben, Herr, als Geschenk sehen, unsere Familien als Geschenk sehen und das, was du uns anvertraut hast, wirklich als Geschenk sehen und dass wir dankbar sind dafür. Und Herr, du bist das größte Geschenk, dass du uns ewiges Leben gebracht hast und Leben in Beziehung mit Gott. Das ist, was uns wirklich, wirklich Freude macht, Herr. Und bitte ich, dass wir uns einfach nicht davon ablenken lassen, durch all diese anderen Dinge, wirklich das Leben mit dir zu genießen und die Gemeinschaft mit dir zu genießen. Und Vater, ich möchte auch beten, wenn du uns Reichtum schenkst und Wohlstand schenkst, dass du uns auch die Gnade mit dazu schenkst, gut damit umzugehen. Und wir wollen einfach beten, dass du uns so viel schenkst, wie wir ertragen können. Dass du uns Weisheit gibst, es richtig zu investieren mit einer ewigen Perspektive. Hilf uns auch als Gemeinde, klar zu sehen und Prioritäten richtig zu setzen. Und zeig uns, wo wir Schritte im Glauben gehen sollen, wo wir investieren sollen, das, was du uns anvertraut hast. Brauchen deine Weisheit, Herr. Bitte einfach, dass du uns hilfst, jeden Tag wirklich mit dieser klaren Ausrichtung, mit dem klaren Kopf, wie die Marianne gesagt hat, zu leben. Dass wir geistig klar sehen. Danke, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Amen.